Also, es freut mich sehr, dass ich heute vor euch stehen darf und da ich einfach das Vorrecht haben darf, eigentlich für mich einen ganz besonderen Text einfach zu bringen. Aber bevor ich auf das mehr eingehe, weil es doch recht, ich sag mal, unkonventionell ist, möchte ich eigentlich ein kleines Ratespiel, Strich Rätsel fragen. Schauen wir draufkommt, um was es sich handelt dabei. Und zwar, was hat eine Taube, ein Fisch und ein Kreuz miteinander gemeinsam? Und bitte leider die Antworten, das Thema noch nicht kennen. Zu schwierig? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Der Fisch. Na, das, also es ist ein Text in der Bibel. Altes Testament. Das grenzt schon einmal weiter ein. Propheten. Bravo. Bravo. Genau. Das ist für mich eine extrem spannende Geschichte und wir werden die heute so ein bisschen erlebnisberichtmäßig hören und ich werde so ein paar Ergänzungen noch bringen und werde dann auch noch sagen, warum das für mich auch ziemlich viel mit Weihnachten zu tun hat. Mehr als man zu glauben mag. Und zwar, wer ist denn der Jona? Wie gesagt, das ist einer von den kleinen Propheten, unter Anführungszeichen klein, das ist einfach ein sehr kurzes Buch. Aber sie haben oft ganz viel zu sagen. Und der Jona hat einen klaren Auftrag von Gott gekriegt. Und zwar, er soll von Israel aus nach Osten gehen und auf dem Weg dort Richtung Ninive gehen. Das ist eine sehr, sehr große Stadt mit über 120.000 Einwohnern. Und dort einen Satz predigen. Und zwar, noch 40 Tage. Dann wird Ninive untergehen. Das klingt jetzt ein bisschen krass, ist es auch, aber nur krasser ist, was da jetzt alles noch passieren mag. Kannst du mir bitte die Karte einblenden? Danke. So, das ist jetzt ein bisschen klein geraten, aber ist gleich, es geht mehr auch um den Sinn der Sache. Und zwar, so irgendwo da startet der Jona, der ist dann nach Jaffa gegangen und Ninive ist irgendwo da. Wohin geht der Jona? Er nimmt ein Schiff und will da um. Nach Tarsis. Ja. Da hat wohl jemand ein bisschen Angst gehabt oder was auch immer. Auf jeden Fall sagt eben Gott zu ihm: Hopp, steh auf. Komm auf Hebräisch. Aber eben der Jona steigt ihn eben ins nächste Schiff und fährt nach Tarsis oder Richtung Tarsis. So, der Jona, der hat alles hinter sich gelassen. Der war schon mehrere Jahre Prophet und hat sich einfach entschieden, na, er will jetzt einen drastischen Lebenswechsel machen. Ist untergetaucht, hat seine Identität abgelegt und hat gehofft, Gott wird ihn vergessen. Aber es ist anders gekommen. Als sie eben gerade unterwegs waren, ist ein Sturm aufgekommen, der so stark war, dass das Schiff droht unterzugehen. Und die Mannschaft ist auch sehr interessant, weil das ist wirklich ein komplett zusammengewürfelter Haufen von überall her, die alle irgendein Talisman oder Götzenbild oder irgendetwas gehabt haben und sie alle haben angefangen, zu jedem ihrem Gott zu beten. So, sie haben alle geschrien und gehofft, bitte, wer auch immer, hilf uns. Und interessant war in der ganzen Episode, wo war denn der Jona? Der Jona, der war unter Deck irgendwo und hat während dem krassen Sturm und hat, ich stelle mir die Wellen so vor und hin und her, manche waren seekrank, geschlafen. Okay, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, Jesus hat auch mal so eine ähnliche Szene gehabt, und zwar an dem See Genezareth, wo die Jünger außer Rand und Band waren und Jesus hat einfach geschlafen und dann sie gesagt haben, hilf uns Herr, oder willst du, dass wir alle verderben? Und Jesus hat kein Wort und es war alles still. Genau. Aber naja, irgendwann haben die ganzen, die Mannschaft, irgendwann haben sie den Jona gefunden. Und so abergläubisch wie sie waren, haben sie halt gesagt, ja, was tust du? Du musst zu deinem Gott beten. Du musst schauen, dass man ins Geholfen wird. Das hat nichts gebracht. Alle waren ratlos. Und sie sind dann auf den Schluss gekommen, irgendjemand muss an Gott verärgert haben. Und was machen sie? Sie werfen ein Los. Das ist damals eine recht gängige Art und Weise gewesen, wie man irgendetwas halt, sagen wir mal, ausgelost hat. Und ganz interessant war, dass das Los sofort auf dem Jona gefallen ist. Von allen. Und dann war es interessant, dass der Jona, also den sie mal konfrontieren, und er tut es nicht einmal verleugnen. Er sagt, ja, ich bin's. Ich bin der, was schuldig ist. Und sie, ja, so, wir. Und dann sagt er, ja, es kann's mir ruhig ins Meer schmeißen. Ist alles wurscht, ist alles egal. Ziemlich krasse Reaktion. Weil Gott wird sowieso keine Ruhe geben, bis sie nicht ins Meer landet. Okay. Was nur interessanter ist, ist, wie jetzt die Seeleute da jetzt reagieren. Bevor sie nämlich, sagen wir mal, den drastischen Entschluss treffen, haben sie Anstand gehabt und Ehre, weil sie probiert haben vorher, bevor sie so etwas machen, mit aller Kraft gegenrudern. Wirklich, die ganze Mannschaft. Es hat nichts gebracht. Und dann waren sie völlig resigniert und haben gesagt, wir wissen nicht, was wir anderes tun sollen. Es tut uns leid. Und dann haben sie ihn über Bord geschmissen. So, da war es interessant. In dem Moment, wo der Jona dann langsam versinkt, hat der Sturm aufgehört. Und dann ist die Reaktion von den Leuten noch einmal krasser, weil sie dann alle gesagt haben, na, der Gott vom Jona, das ist der eine Gott. Und mir kommt vor, die haben sich Magari sogar noch bekehrt zu denen. Also, ja. So. Und auf jeden Fall ist dann der Jona langsam eingesunken und in die Tiefen von dem Meer ist er von einem Fisch verschluckt worden. Keine Ahnung, ob das ein Walfisch war oder auf jeden Fall ein großer Fisch, da wird durch die Bibel nicht ganz klar. Und ist er erst nicht zerkaut worden, sondern im Ganzen verschluckt. Und interessant ist, dass es im Micha gibt es eine Stelle, wo steht, Gott wird alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Steht in Micha 19. So, der Jona war jetzt 3 Tage und Nächte in den Fisch drin. Und was macht er? Er ist singend und betend darin. Also er hat erkannt, okay, irgendwas ist in meinem Leben wohl dächtig ein bisschen falsch gelaufen und wendet sich aber an die richtige Adresse. So, und zwar habe ich auch ein Psalmwort gefunden, was irgendwie die Situation auch recht gut beschreibt. Ich bin versunken im tiefen Schlamm und habe keinen Stand. Ich bin in tiefes Wasser geraten und die Flut überströmt mich. Ich bin müde von meinem Schreien, meine Kehle ist vertrocknet, meine Augen sind verschmachtet im Harren auf meinem Gott. Steht im Psalm 69 drin. Ja, nach der, sage ich mal, intensiven Zeit ist der Jona aufs Land gespieben worden. Und Gott lässt es locker, er sagt erneut. Geh nach Ninive, in 40 Tagen wird sie untergehen, die Stadt. So, das hat der Jona dann gemacht. Er hat irgendwie echt eine gewisse Veränderung in seinem Herzen erlebt und hat gedacht, gut, dann macht das halt. Er geht hin, geht da, ich stelle mir vor, auf dem größten Dorf, Stadtplatz, was es gibt, und sagt es, den einen Satz, 40 Tage, dann wird die Stadt Ninive untergehen. Die gesamte Reaktion, was auf den klugen Satz folgt, ist wiederum sehr unglaublich. Und zwar haben die Leute von Ninive daran geglaubt, was da passiert ist. Sie haben erkannt, irgendwas läuft falsch in unserem Leben, haben ein Fasten ausgerufen und alle, groß wie klein, sollen einen Sack der Buße anziehen, was damals einfach so das Zeichen war, sie müssen von ihren Wegen umkehren. Und nicht einmal leider die normalen, sagen wir mal, Einwohner, sogar der König selber hat erkannt, dass er auch auf einem bösen und sündigen Weg war, er und sein Volk. Und was tut da er? Er zieht sich den Sack an, schüttet Asche auf seinen Kopf als Zeichen der Buße. Also, jeder der 120.000 Leute haben das gemacht. Praktisch wie eine Massenerweckung. Alle haben Buße getan und haben erkannt, wer Gott ist. Und wer hat sich denn das gedacht, dass das jetzt so passieren wird? Unter anderem steht im Vers 9, Kapitel 3, Vers 9, wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Gewaltig. Und das nächste Kapitel möchte ich gern einfach das, vorlesen. Jeder, der was eine Bibel hat, kann ja gerne reinschauen. Aber das ist einfach so speziell und so gewaltig. Deshalb kann ich nicht anders, als das nochmal zu lesen. Das verdroß Jona sehr, und er war zornig, und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Gott der Herr aber ließ einen Rizinus wachsen. Der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinen Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Also so eine große Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach in den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf dem Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Dazu auch viele Tiere? Und so endet die Geschichte. Mit einem offenen Ende. Wir wissen jetzt nicht genau, was die Reaktion jetzt wirklich vom Jona war oder was wirklich nur passiert ist. Aber mich persönlich, mich begeistert der Text einfach gewaltig. Das ist so eine kurze, bündige, prägnante Geschichte, die einfach so viel mehr Tiefe zeigt, als man sich das vorstellen kann. Vor allem so für ein Alten Testament, wo einfach so Gott direkt live zu einem Menschen so redet und ihm führt und lenkt und ihm aber ganz liebevoll sagen will, was bei ihm Gott falsch läuft. Und er hat dann auch Himmel und Erde in Bewegung gesetzt für das. Also gewaltige Zeichen und Wunder. Gott sucht ihn's. Die Frage ist, will mir's halt zulassen? Sei mir bereit, von Tarsis abzulassen und zurück nach Ninive zu gehen. Du möchtest eine Frage stellen. Wo glaubst du es, erlebst es Gott in dem Text am meisten? Ist es in die Umstände? Ist es in den Machtwirkungen Gottes mit den Fisch und Staude und der Wind und die Menschen, was sich bekehrt haben, massenweise? Irgendwie lustig, alle außer er. Mir geht einfach vor, Gott, also ihr kennt Gott am allermeisten, eben da am Ende in Kapitel 4, in dem Gespräch zwischen Jona und Gott. Das ist einfach so stark, das Bild, wie er da redet. Und wir können auch reden. Beten heißt reden mit Gott. Wir müssen es leitieren. Dann können wir auch ein Gespräch haben. Vielleicht antwortet er jetzt nicht so genau wie mit Jona. Aber er wird antworten. Und ich möchte dich auch mal einfach auch persönlich auffordern, wo siehst du dich in dieser ganzen Jona-Geschichte? Wo stehst denn du gerade zur Zeit? Bist du am Abhauen? Fliehst du vor Gott, vor Jesus? Oder bist du neuen Mutes und neuen Willen und willst alles Mögliche für Gottes Reich machen? Oder bist du so enttäuscht von allem, dass du aufgeben willst? Oder willst du umkehren und Gott loben und preisen? Und eben jetzt möchte ich eigentlich die Parallele vom Neuen Testament bringen. Weil Jesus selber zitiert genau den Propheten. Und zwar in Matthäus 16, Vers 4. In dem Kapitel ist es erneut einmal darum gegangen, dass die Pharisäer Jesus versucht haben. Und zwar wollten sie ihn zu Fall bringen, weil sie erneut Zeichen und Wunder sehen wollten von ihm. So, die Machtwunder. Und ja, und daraufhin sagt aber Jesus, ich lese vor, ein böses und ehrbrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Doch es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Jona. Denn wie der Prophet Jona 3 Tage lang im Bauch eines großen Fisches war, so war der Gottessohn 3 Tage lang tot. Und er ließ sie stehen und ging davon. Da ist schon mal ein großes Problem, wie sie da reagiert haben. Sie haben nicht um ein Zeichen gebeten, sie haben ein Zeichen gefordert. Sie wollten unbedingt irgendein Zeichen von Himmel sehen. Ein wirklich übernatürliches Wunder. Ein klaren Beweis, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Ihre ganze Einstellung war einfach wie eine Misstrauenserklärung, weil sie ihm einfach geweigert haben zu glauben. Aber so eine Art von Versuchung findet sich auch noch heutzutage, bei mir, bei dir, überall. Oder hab es niemals gedacht, Jesus müsste jetzt in der heutigen Zeit viel deutlicher sagen, dass er der Herr ist, damit noch viel mehr Menschen zum Glauben kämen. Und was sehr spannend ist, ist, dass Jesus von allen Dingen, allen Zitaten, allen Wundern, Zeichen, das Alte Testament ist voll davon, von Mehrteilung, von Brot, was vom Himmel regnet, von Wasser, was aus einem Sturm kommt, von Eisen, was schwimmt, allen Dingen, was da vorkommt, wählt Jesus das Zeichen des Jona. Und ich glaube, dass es nicht leider darauf hinweist, eben auf seine Auferstehung mit den 3 Tagen, eben wie Jesus danach auferstanden ist, gestorben und auferstanden. Die gesamte Geschichte mit dem Jona. Er war ein selbstgerechter Pharisäer, der alles besser gewusst hat, besser als Gott. Und genau das Zeichen hat er ihnen gegeben. Und sie haben das verstanden. Sie haben genau gewusst, wer der Jona war. Sie haben genau gewusst, was das für eine Geschichte war. Aber eben, Jesus hat die Heuchelei in ihrem Herzen gesehen. Er hat gesehen ihren Hochmut. Er hat gesehen, wie das wie beim Jona einfach war. Und dennoch, so wie Jona, will Gott ins Alpes zeigen. Er will uns zeigen, dass er eine lebendige Beziehung mit uns haben will. Er möchte uns Korrektur anbieten. Er möchte uns unsere Fehler aufzeigen und uns Wertschätzung und Fülle geben, echte Fülle. Und das alles ist nicht leid zu Weihnachten Realität geworden für uns, sondern durch Ostern. Um in Daniel Schulte zu zitieren, Krippe und Kreuz müssen aus demselben Holz geschnitzt sein. Ohne Ostern hat Weihnachten keinen Sinn und Weihnachten hat ohne Ostern keinen Sinn. Und interessant ist, ich habe vorhin gesagt, die Taube. Jetzt, wenn jemand ganz super schlau ist und, oder sagen wir mal super gebildet, dann weiß er, warum es mit der Taube auf sich hat. Der Name Jona bedeutet Taube oder der Friedliebende. Ist sehr ironisch für die Geschichte, was da passiert ist. Wo er am liebsten gewählt hat, dass die ganze Stadt Ninive untergeht. Genau so hat Weihnachten sehr viele Bedeutungen. Für viele ist es Traurigkeit. Für viele ist es Beklommenheit. Für viele ist es Depression. Für viele ist es Erwartungen, für viele ist es Wirtschaft, Konsum, für viele ist es Familie, Zusammensein oder die Dramen, die passieren. Die Frage ist, wo siehst du die in der ganzen Zeit? Wo siehst du die jetzt zu Weihnachten? Was sagt dir das jetzt? Und danach möchte ich dir einfach fragen, in welcher Episode von dem Jona steckst denn du Gott? Fliehst du? Bist du motiviert? Willst du mit aller Kraft Gottes voranschreiten? Oder hast du dein Leben satt? Es macht einen Unterschied, wie man zu dem Zeichen steht vom Jona. Im Licht Gottes betrachtet schaut es aus, als ob das wie das größte Wunder der Weltgeschichte ist, was da mit Jesus passiert ist. Er ist gestorben und auferstanden für unsere Schuld. Damit wir ein neues Leben haben können, ein Leben in Fülle, ein wirklich gewaltig schönes Leben. Und deshalb müssen alle anderen Wunder auch verblassen. Das soll unser größtes Wunder sein. Das soll das größte Geschenk überhaupt sein, was wir haben einfach kriegen können. Und in der Hinsicht möchte ich noch beten. Ja, Jesus. Ich danke dir einfach von ganzem Herzen, dass du da bist. Ich danke dir, dass du eine lebendige Beziehung mit uns suchst. Ich danke dir, dass du lebendig bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist. Dass du Ja gesagt hast. Dass du uns zuerst geliebt hast. Dass du genau weißt, was bei uns passiert. Dass du genau weißt, welche Fragen wir vielleicht haben. Oder vielleicht, ob wir fliehen vor dir. Oder ob wir einfach wirklich Umkehrbedarf haben. Ich danke dir, dass du einfach ins nicht vergisst, dass du nicht locker lassen willst, dass du so kämpfst um uns, dass du alle 99 Schafe stehen lässt, um das eine zu suchen. Und das machst du bei jedem von uns. Ich danke dir, Jesus, dass du uns auch ganz neu erfüllen kannst mit dir, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit all deinem Sein, sodass wir so werden, wie du es dir vorstellst. Ich danke dir, dass du das größte Wunder bist, dass du das größte Wunder zu Weihnachten überhaupt bist und das größte Geschenk. Danke, dass wir die kennen dürfen.